Chefsache. Der Podcast der Getränkezeitung.
Hallo, liebe Hörerinnen und liebe Hörer. Hier ist Pierre Pfeiffer, Chefredakteur der Getränkezeitung. In unserer 31. Folge des GZ-Podcasts Chefsache geht es um den Umbau einer Produktmarke zur Dachmarke. Klingt einfach, ist aber relativ komplex, wie die folgende Geschichte von Siegfried Gin zeigen wird. Warum das so ist, besprechen wir mit unserem heutigen Studiogast Raphael Vollmer. Er hat zusammen mit seinem Kompagnon Gerald Köhn 2014 die Rheinland Distillers in Bonn gegründet. Mit gerade einmal 4.000 Euro, einer ordentlichen Portion Mut und jeder Menge Unbedarftheit starteten die beiden Vollblutunternehmer in das Abenteuer Siegfried Gin. Aus einer Schnapsidee entwickelte sich einer der erfolgreichsten deutschen Craft Gin Hersteller. Der Name leitet sich im Übrigen vom Nibelungenhelden Siegfried ab, da die Saga in der Region spielt. Wie Siegfried im Bad des Drachenbluts durch ein Lindenblatt verwundbar wurde, prägt die Lindenblüte den Geschmack des Gins. Der Anfang ins Business lief aber denkbar schlecht. Als Vollmer und Köhn mit ihrer Spirituose beim Chefbarkeeper in der berühmten Schumannsbar in München vorstellig wurden, fingen sich die beiden Quereinsteiger gleich mal ihren ersten Korb ein. Schleicht's euch! Davon unbeirrt gingen Vollmer als gelernter Bankkaufmann und studierter Betriebswirt sowie Köhn als studierter Wirtschaftsjurist ihren Weg weiter. Inspiriert von Alexander Stein, Gründer des berühmten Schwarzwald-Gins Monkey 47, entschlossen sich die beiden fortan, die Lücke als regionaler Gin-Hersteller im Rheinland mit Siegfried Gin auszufüllen. Frei nach der Nibelungensage bildet die Lindenblüte als Light Botanical den Kern des Dry Gins, der für seine handwerkliche Qualität und zahlreiche internationale Auszeichnungen bekannt ist. Das Unternehmen verzeichnete sofort starkes Wachstum. Schon 2 Jahre nach Gründung wurde Siegfried Gin mit 350.000 Flaschen zum absoluten Bestseller. Die Story war gesetzt. 2018 wurde mit Siegfried Wonderleaf eine alkoholfreie Alternative eingeführt, die den Trend zum bewussten Genuss bedienen sollte. Was andere wieder mal als Spinner der Idee abtaten, wurde von Siegfrieds Jüngern auf Facebook und Instagram geradezu gefeiert. Und nicht nur dort. Dank des guten Storytellings entwickelten die beiden Kreateure eines der erfolgreichsten alkoholfreien Destillate deutschlandweit. Während der nationale Anteil von alkoholfreien Destillaten bei noch nicht mal 1% liegt, machen die alkoholfreien Alternativen bei den Rheinland-Distillers 79% des Gesamtgeschäftes aus. Egal ob Wonderleaf, Wonderleaf Rosé, Wonder Oak, Wonder Spritz oder Wonder Azul. Der heute 49 Jahre alte Raphael Vollmer und sein 48-jähriger bester Freund Gerald Köhn wissen, wie sie den Verbrauchernerv treffen können. Nun ist geplant, die Marke Siegfried zu einer Dachmarke auszubauen. Mit dem funktionalen alkoholfreien Destillat Wilder wollen sie der alkoholfreien Kategorie Beine machen. Das Erfolgsrezept lautet, ohne Alkohol trotzdem Wirkung zu erzeugen. Wilder enthält hochwertige Destillate, Extrakte und Auszüge aus Maca, Schisandra, Ginseng, Damiana, Matcha und Moringa. Hochdosiertes Vitamin B6 ist Teil des funktionalen Konzepts von Wilder. Er soll zur Verringerung von Müdigkeit beitragen und mit einem Mischungsverhältnis von 128 Milligramm auf 100 Milliliter enthält Wilder die 4-fache zulässige Menge an Koffein für Getränke und muss daher 1:3 verdünnt getrunken werden. Es gilt unbedingt, die Warnhinweise zu beachten. Heißt, nicht mit Alkohol zu mischen, nicht pur trinken, Wirkung garantiert, alles ohne Alkohol. Bleibt abzuwarten, ob die Rheinland-Distillers mit diesem Experiment die Siegfried-Sage fortschreiben. Hallo, lieber Raphael. Ich freue mich, dass du heute als Gast vor unserem Mikrofon sitzt beim GZ-Podcast Chefsache. Auch an dich die obligatorische Frage zu Beginn unseres Gesprächs. Was hast denn du zur absoluten Chefsache erklärt?
Ja, hallo Pierre, erstmal danke, dass ich hier sein darf. Und um auf die Frage direkt zu antworten, ja, also Chefsache, da habe ich lang drüber nachgedacht, wie ich die Frage beantworten kann, weil bei uns ist aufgrund der Größe oder der nicht so wirklichen Größe unserer Firma, was viele gar nicht meinen, ist vieles gar nicht Chefsache, sondern Teamwork.
Wie groß ist die Firma, wenn ich zwischenfragen darf?
Wir sind im Moment 11 Leute im Kernteam, wobei natürlich diverse Produktionsstandorte und sowas, die nicht von uns betrieben werden, da rausfallen und wir deshalb also nur die kleinen Hintergrundarbeiten bei uns im Team erledigen müssen. Das sage ich jetzt mit einem gewissen Lächeln im Gesicht, weil es ist doch eine ganze Menge zu tun. Und aber um auf die Frage zurückzukommen, es ist ja Chefsache ist die Richtung vorzugeben und im ersten Schritt das Team zu überzeugen, wenn man Sachen neu macht und anders denkt, ist das total wichtig und wäre sehr, sehr viel verlangt in einem so kleinen Team mit flachen Hierarchien, das auf die Mitarbeiter abzuwälzen. Mhm. Also die Richtung vorgeben, das ist Chefsache bei uns. Und das bin nicht nur ich, das ist auch mein Mitgründer und Gesellschafter Gerald, den ich zum Glück habe, weil wir sind so ein bisschen wie Yin und Yang und das macht den kleinen, feinen Unterschied. Ich alleine würde das nicht schaffen.
Also der Vollständigkeitshalber Gerald Köhnen ist das, ne?
Ganz genau, ganz genau. Mein langjähriger bester Freund, Mitgründer und Partner in Crime und Business.
Ah ja, okay. Wie lange kennt ihr euch schon?
Boah, das lange. Ich muss immer wieder überlegen. Also, der hat mir meine Frau vorgestellt, mit der bin ich seit 1997 liiert. Oh, das ist lang.
Fast 30 Jahre.
Fast 30 Jahre, so. Ganz genau.
Mai. Aber ich hätte eine Idee, ja, weil ihr habt ja eine ganz tolle Kernmarke. Das ist ja die Gin-Marke Siegfried.
Richtig.
Und die ja ursprünglich eine reine Alkoholmarke war. Und jetzt ist sie, glaube ich, so viel mehr. Das war doch auch euer Projekt, oder? Liege ich da falsch?
Das hat sich so ergeben. Also uns wurde ja früher immer nachgesagt, oder anders angefangen, als wir früher mit 4.000 Euro Invest gesagt haben, wir machen jetzt mal einen Gin. Mhm. Ja, dann haben uns ganz, ganz, ganz viele belächelt und haben gesagt, damit kommst du nicht weit. Ja, damit würde ich heutzutage ganz genau so machen, aber die Marktsituation damals, die hat sich angeboten. Es waren viele Faktoren, die das überhaupt möglich gemacht haben. Das liegt einerseits in der Kategorie Gin, aber auch in dem, was der Markt damals verlangt hat. Und ja, da haben wir angefangen und waren da schon unkonventionell. Und diesen Hang zur Unkonventionalität, den haben wir uns beibehalten. Ja. Und daraus ist dann was passiert, was man am Reißbrett wahrscheinlich anders gemacht hätte.
Ja, jetzt bist du schon so mitten in der Geschichte drin. Was habt ihr denn vorher gemacht? Wart ihr von vornherein gelernte Destillateure oder was habt ihr vorher gemacht?
Nee, also sind oder bin ich immer noch nicht. Der Gerald hat inzwischen da ein bisschen Wissen nachgelegt, aber um da beim Gerald anzufangen, der Gerald kommt aus der Start-up-Welt, aber eher aus der digitalen, also hat in so einer Inkubatorfirma gearbeitet, die Kapital und technologisches Know-how zusammengebracht haben, um dann Projekte marktreif zu machen, was ganz anderes. Aber interessanterweise alles intangible Produkte, ne, und das ist ja das absolute Gegenteil zu dem, was wir heute machen. Wir machen ja erlebbare und genießbare Produkte und da hatte er immer den Hang zu. Ich komme eher aus dem Luxuswaren-Einzelhandel. Ich habe in vierter Generation mit meinen Eltern zusammen, also über die Übergangsphase sind wir nicht hinausgekommen, ein Luxuswaren-Einzelhandelsgeschäft in der Bonner Innenstadt geführt, wo wir Silber, Kristall, Porzellan und ich weiß nicht was, Schmuck und feine Manufakturwaren im Grunde genommen geführt haben, die total tangibel waren, aber ja, irgendwie teilweise auch aus der Zeit gefallen. Also wenn man sich da die Handelslandschaft anguckt, würde ich sagen, habe ich einen ganz guten Absprung hingekriegt. Und ja, und dann kam der Schnaps um die Ecke und wir hatten vor dem Siegfried hatten wir haben wir so ein paar Online-Shops gemacht. Also Online-Shops, wo wir feine Kleinsthersteller-Marken nach außen ins Internet gebracht haben, minimalen Umsatz gemacht. Also das war eher so Projekt, aber das war der Start, wo wir unsere Freundschaft auf ein professionelles Level gehoben haben und gemerkt haben, dass dass das Kombinieren von Fähigkeiten mehr wirken kann als nur eine spannende Freundschaft.
Also ihr habt ja auch gemerkt, dann es funktioniert auch miteinander. Da muss ja auch die Chemie stimmen, ist ja klar, oder?
Ja gut, also wenn man jetzt, wir sind jetzt mit Siegfried im 12. Jahr, 11.11.25 sind wir 11 Jahre alt geworden. Immer wieder die 11, ne? Das ist ja rheinische Glückszahl. Dann ächzt und knarzt es ab und zu auch mal im Gebälk, aber ja, das gehört, glaube ich, dazu. Und das ist auch, glaube ich, die Magie, die da drin ist. Wenn wir uns immer einer Meinung wären, dann würden wir die Ideen nicht ausreichend schleifen und verfeinern. Genau. Und das wären dann so, ja, dann würden wir zu kurz springen wahrscheinlich.
Ja, klar, ist ja, glaube ich, auch so ein bisschen der Motor, denke ich auch mal. Also so eine gesunde Unzufriedenheit. Und auch einfach mal eine andere Ansicht, eine andere Perspektive zu haben. Ne? Also das macht ja im Prinzip auch eine Partnerschaft aus, ne? Dass man sich gegenseitig.
Ja, total. Erkennt. Also es wäre ja Quatsch, wenn wir beide das Gleiche können würden, dann würden wir uns ja nicht ergänzen.
Jetzt weiß ich aus vielen Gesprächen mit dir, dass du mal gesagt hast, dass der Umbau der Gin-Marke Siegfried von einer Alkohol- zu einer Multi-Category-Master-Brand eigentlich so eure Chefsache gewesen ist. Lass uns doch einfach nochmal an der Stelle einsteigen, als du gesagt hast, wir haben da eine Schnapsidee gehabt, was ich als Wortspiel witzig finde, und hatten nur 4.000 Euro Startkapital. Das war im Jahr 2014, wenn ich richtig liege. Wie ging es dann weiter?
Ja, dann da ging es relativ holter die Polter. Ich habe das letztens nochmal erzählt, wie das war. Wir haben 200 Flaschen produziert anfangs, ne? Und dann haben wir gedacht, okay, ne, dann sind die 4.000 Euro weg. Also wir haben relativ viel selber gemacht, muss man da sagen, bis auf den Produktionsprozess.
Raphael, noch ganz kurz die Frage dazwischen. Warum Schnaps? Es hätte ja was anderes sein können. Warum ausgerechnet Schnaps oder Spirituose?
Ja, es hätte in der Tat einiges anderes sein können. Wir haben immer gescherzt, wir hätten auch eine Airline gründen können, aber wahrscheinlich dann nicht mit 4.000 Euro. Mhm. Aber wir waren damals verglichen zum jetzigen Zeitpunkt, waren wir jung, voller Tatendrang, und rückblickend merkt man dann, wie viel Energie man damals hatte. Also wir hatten einfach Hummeln im Hintern und wir sind durch einen Zufall an Flaschen Monkey 47 geraten, ja. Also an Distillers Cut Flaschen. Ja, und da hat sich bei mir was geregt. Also ich habe im Studium mich stark auf Marketing und auf Storytelling bei Brands und sowas konzentriert, und das ist so mein geheimes Hobby, vielleicht auch angetrieben dadurch, dass ich halt mit vielen Marken zu tun hatte, die irgendwie aus der Zeit gefallen sind und aus meiner Sicht Sachen gemacht haben, die nicht mehr so in die Zeit gepasst haben. Aber zurück zu dem Monkey, da war was, das war irre.
Ja, die Gin-Marke schlechthin, ne? Die Kultmarke.
Die so Kultmarke mit einer tollen Markenstory, da passt einfach alles. Ja, da passt alles. Und wir hatten mit dem Gin, ja gut, also gerne Gin Tonic getrunken und das war aber genau zu diesem Kipp-Moment, wo der Gin-Markt aufgegangen ist, die Menschen, ja, handwerklich hergestellte Produkte gesucht haben, mit denen man sich differenzieren kann, also von der Masse abheben kann. Und der Markt damals war komplett in der Hand von industriellen, in großem Maßstab produzierten Preiseinstiegsprodukten. Und ich meine, mich zu erinnern, dass da bei dem Monkey, das ging ja, glaube ich, mit 80 Euro Literpreis oder in der Region ging das ja, glaube ich, los. Also das ist ja richtig und wild gewesen.
Der Normalpreis lag bei Gin wo?
Also wenn ich mir jetzt hier das Zeug, was bei Aldi und immer 15. in den Aufbauten bist und du, sowas, da hast du 0,7er Flasche, 15. hast du im Angebot für 9,99
Euro. Noch ja, unter 10 so. Euro, ich dachte so 15 Euro, dachte ich. Ja, aber
ja, das ist dann der ausgelobte Normalpreis, aber jeder, der hier zuhört und auf der Handelsseite ist, der weiß, dass diese Produkte sich primär über einen Rabatt verkaufen, aber das ist eine andere Geschichte. Das war die gelebte Realität. Und da kamen sehr viele Faktoren zusammen, die es möglich gemacht haben, in dieses Segment einzusteigen, weil man konnte.
Da war noch Platz.
Wir haben zweimal Touren durch die Gastro gemacht. Die erste interessanterweise in München, da sind wir beim Schumanns reingelaufen und da schlug dann der Barkeeper in seiner frisch gestärkten, gebügelten, weißen Jacke die Hände über dem Kopf zusammen und meint, schleicht's euch mit eurem Gin. Ja? Also das war im Vergleich zu dem, was zur Peakzeit am Markt war, war da noch massig Platz. Okay. Es war regional gesehen, war Platz. Die Kollegen Duke aus München, die waren ja sehr früh am Start. Aber es gab Duke in München, Suhl in Hamburg, Brandstifter in Berlin. Richtig. Und der Speckgürtel im Westen, wo wir zu Hause sind, der war noch unbesetzt. Und dann haben wir gesagt, ja komm, warum eigentlich nicht?
Jetzt
eigentlich nicht? Und und dann sind wir in Research gegangen, haben gesagt, so jetzt, wie sollen wir das Ding nennen? Und haben uns dann hier einer lokalen einer lokalen Sehenswürdigkeit bedient, ist der Drachenfels, der ist direkt vor den Toren Bonns. Da hat Siegfried, ich scherz immer, nachweislich den Drachen getötet. Die Sage nahm ihren Lauf. Wer da sagenfest ist, der weiß, dass das mit dem Drachenfels gar nichts zu tun hat eigentlich, aber da können wir mal gut und gerne drüber hinwegsehen. Da sind eher Xanten und Worms die Hauptorte. Nichtsdestotrotz, die Lindenblüte oder besser gesagt das Lindenblatt spielt in der Sage eine Rolle. Wir haben uns der Blüte bedient, weil die also absolut viel besser schmeckt und sich besser eignet als das Blatt, wenn man es als Botanical verwenden will. Ja, und schwuppdiwupp hatten wir Siegfried Rheinland Dry Gin. Ich erinnere mich noch sehr gut. Meine Eltern haben sich kaputt gelacht, was wir jetzt wieder für einen Quatsch machen. Aber
war nicht besorgt.
Nee, die meinten halt, schreibt da bloß nicht unseren Namen drauf, okay. Wollen da nicht in Verruf geraten. Okay. Heutzutage sehen die das auch anders. Ich glaube, die sind ganz stolz auf das, was wir da gemacht haben.
Okay.
Naja, und dann hatten wir 200 Flaschen, haben eine davon zum World Spirits Award zum Herrn Ordner geschickt. Und dann bekamen wir da die höchste Punktzahl, die jemals vorher ein deutscher Gin in diesem Wettbewerb erhalten hat.
So. Wie groß war denn insgesamt jetzt zu diesem Zeitpunkt der Markt für deutsche Gins? Der war ja noch nicht so ausgeprägt, ne?
Also da muss ich ganz ehrlich zugeben, da waren wir Rookies. Mir hat, also bestimmt ein Jahr später habe ich mit dem Dirk Verporten gesprochen, am Telefon, der rief mich an und fragte mich nach unserem On-Trade-Off-Trade-Split und da habe ich den erstmal gefragt, was er damit meint. Ja, also da haben wir den Markt an sich in Zahlen gar nicht beobachtet. Wir wussten, die Menschen trinken Gin und da ist Nachfrage und wir hatten alle Hände voll damit zu tun, die Nachfrage, die dann zum Glück bei uns auch ankam, weil wenn man einmal externe Bestätigung hatte für die Qualität des Produktes und dann so Qualitätsmedien wie die Bild schreibt, der beste Gin der Welt kommt aus Bonn, dann hat man für Zahlen nicht viel Raum. Ist heute auch ein bisschen anders, aber da ging die Post ab. Ja, da hatten wir, also wir mussten ja die Flaschen immer noch im PKW abholen, in der Destillerie, dann hier bei mir am Küchentisch, wo ich gerade sitze, auf genau demselben haben wir die ersten Flaschen von Hand etikettiert und verpackt und dann wieder zur Poststelle gefahren. Also das war wirklich Startup-Vibes. Das ging dann über einen Keller. Meine Frau hat sich total gefreut, dass der dann mal aufgeräumt wurde. Über zwei Kellerräume dann in die Garage des Nachbarhauses, was meine Eltern bewohnen. Also das ist so eine richtige Startup-Geschichte. Ne? Also ja. das haben wir ganz bewusst, weil wir waren zwar viel jünger als jetzt, aber alt genug, um das wirklich genießen zu können, das haben wir mit vollen Zügen genossen. Das war Sturm und Drang at its best.
Ja, aber auch mit einer, wenn ich das so sagen darf, auch mit einer ordentlichen Portion an Blauäugigkeit. Ne? Also wenn man sich heute so die Startups betrachtet, die sich dann ja auch betriebswirtschaftlich vorbereiten, ja, dann ausloten, wie sieht das Facing von der Flasche aus? Was muss das für einen Marktpreis sein, ja, also die gehen ja meistens vorher schon irgendwelche Testläufe auch durch, ja, und bei euch war das wirklich so die Hands-on-Mentalität, oder? Liege ich da falsch?
Ja, also, in Teilen würde ich sagen, aber nur in Teilen. Mhm. Ja. Also wir haben zum Beispiel an unserem Siegfried-Pricing in der gesamten Firmenhistorie keine einzige Veränderung vorgenommen. Das heißt, unsere Preisstaffel, die hat sich ein bisschen ausgedünnt, ja, aber die Eckpunkte, Einstieg für den Handel, niedrigste Preise und die niedrigste Preisstufe dann bei der Palettenabnahme, Export war damals noch nicht, die haben wir ganz sauber vorbereitet. Mhm. Wir haben ist ja jetzt branchenunabhängig, dass man mit einer gewissen Vorprägung da reingeht. Also wir waren ja jetzt keine Business-Rookies, was das angeht. Und das Pricing und was man nehmen kann und das strategische Pricing, dass wir den Siegfried damals mit 29,90 brutto UVP unter diese 30-Euro-Marke gesetzt haben. Das war alles also strategisch vorgeplant. Natürlich haben wir da keine Markttests gemacht oder sowas. Ne? Das muss man ganz klar an der Stelle sagen. Da war Blauäugigkeit in dem Sinne, dass wir viele Sachen along the way lernen konnten, aber das ist halt auch Teil der Tatsache, dass der Markt das damals möglich gemacht hat. Heute das Gleiche nochmal, absolut unmöglich.
Okay, dann habt ihr diesen Award gewonnen. Und genau. Dann hat die Bild-Zeitung noch über euch berichtet. Danach ist die Nachfrage sozusagen durch die Decke geschossen. Was hat denn jetzt das Restaurant da unten der Schumanns dann gesagt? Hat er sich nochmal gemeldet?
Ach, den Charles Schumann, den haben wir dann noch ein paar Mal wieder getroffen. Der hat von der Geschichte gar nichts mitgekriegt, dass sein Barkeeper da so reagiert hat. Ich glaube, der Gerald hat den irgendwann noch mal im Schumanns getroffen und die haben gemeinsam drüber gelächelt, also der Barkeeper und er. Den Charles haben wir, der ist uns in Tokio über den Weg gelaufen und ich weiß nicht wo, noch bei irgendwelchen Wettbewerben und sowas. Der hat davon nichts mitbekommen und das ist ja auch eine kleine Side-Story, eine Anekdote, die man an so einer Stelle wie hier dann auspacken kann. Aber das war wild, weil es war in der Tat nicht nur die Bild-Zeitung, also wenn man da das ganze Revue passieren lässt, wenn man dann auf einmal ganzseitig in der FAZ oder im Playboy, ne, wo wir obenrum aber angezogen waren, dann abgebildet wird, dann merkt man, dass man irgendwie in so einem Strudel ist. Ja, und da ging wirklich die Post ab. Also ich glaube, alle Teilnehmer der Gin-Bubble, die da aktiv tätig waren, die erinnern sich sehr gerne an diese Zeiten zurück, weil wenn man gut kommuniziert hat und ein ausgezeichnet gutes Produkt hatte, und das sind viele, und Geschichten kann man auch unterschiedlich erzählen, das sind genauso vielfältig wie die Geschmäcker, die angebunden sind, und das alles so zusammenpasst, dann haben alle Marktteilnehmer richtig Spaß.
Und irgendwann kamt ihr nun auf die Idee, einen alkoholfreien Gin zu kreieren. Und das zu einem Zeitpunkt, wo alkoholfreie Alternativen zumindest im Spirituosensegment eher, sag mal, eine spinnerte Idee gewesen ist. Ja,
also, das war in der Tat ein April-Scherz. Also,
Das war ein April-Scherz.
Das war ein April-Scherz, ganz okay. Genau. Und zwar 1. April 2016. Und Achtung, jetzt kommt was, das wird der eine oder andere nicht so gerne hören. Wir lügen da nicht rum. Ja? Mhm. Wir geben das ganz offen zu. Mhm. Das ist dokumentiert 2016 auf Facebook, weil wir hatten zumindest noch kein Instagram. Ich weiß gar nicht, ich müsste echt mal nachgucken, ob es da Instagram überhaupt schon gab. Haben wir den Scherz gemacht, Siegfried jetzt alkoholfrei.
Okay.
Und aus der heutigen Sicht ist das ein total lamer Joke. Ja? Also da lacht jetzt keiner mehr drüber, ja, weil es halt total, total normal geworden ist. Aber damals war das Absurdeste, was man erzählen konnte. Hm. Und wenn man sich jetzt da die Zeitleiste anguckt, ich glaube Seedlip, diese alkoholfreie, Achtung, ich sag's jetzt extra nochmal falsch, die alkoholfreie Spirituose, aber kategorielos auf den Markt gebracht haben als erste, waren zu dem Zeitpunkt gerade in der Findungsphase. Also das Produkt gab es damals auch nicht. Mhm. Und ich bin jetzt nicht derjenige, der behauptet, dass wir immer schon so visionär unterwegs waren. Habe ich letztens gelesen von einem Marktteilnehmer, der behauptet hat, 2015 hätte man sich das schon auf die Fahnen geschrieben. Also das sind sehr kurzbeinige Geschichten, das war wirklich ein Joke. Ja, okay. Das war wirklich ein Joke und da rührte sich aber was, weil wir waren ja schon mit unserer Marke am Markt und da hatten wir gerade gut das erste Geschäftsjahr hinter uns gebracht, waren voll in dieser Gin-Bubble, haben diesen Scherz gemacht und da rührten sich aber so ein paar Leute, die sagten, oh, das wäre aber toll für mein Yoga-Retreat oder das wäre, das, okay. ich bin schwanger, mein Mann, der hat hier die Gin-Sammlung, die trinken immer alle Gin, ich kann da jetzt nicht mehr mitmachen und da haben wir schon gemerkt, da ist vielleicht was.
Vielleicht doch ein Markt.
Aber vielleicht doch ein Markt, aber hier in die Schublade der unerfüllten Träume wieder reingepackt und weiter Gin gemacht, bis dann meine Frau um die Ecke kam und sagte, sie hätte, sie sei in freudiger Erwartung, wie man das so schön sagt. Und okay. wir waren zum zweiten Mal schwanger und dann hat die gesagt, alles super, aber was machen wir denn jetzt mit Gin and Tonic? Also im Grunde genommen die gleiche Geschichte wieder. Und das haben wir dann zum Anlass genommen und gesagt, okay, ne, da haben wir was gehört, ne, dass da in England gibt es eine Spirituose ohne Alkohol. Ich glaube, meine Frau hatte dann eine Flasche Seedlip sich irgendwo in England bestellt, die dann für absurdes Geld zu uns geschickt wurde. Die kam im Büro bei uns an. Meine Frau hat die nie gesehen, die Flasche, ne? Also okay. das war denkst du, da haben wir die aufgemacht und haben gesagt, das
ist jetzt nicht so der Burner.
Das gar nicht. Wir fanden das interessant, war unser erster Kontakt mit so einem Produkt, aber wir haben gesagt, das kriegen wir vielleicht besser hin und wenn wir das machen, dann schreiben wir da Siegfried drauf. Ja, und machen das unter den Namen unserer etablierten damals dann schon Spirituosenmarke.
Also ihr habt sie praktisch zur Dachmarke gemacht.
Wir haben gesagt, ja natürlich. Wir haben kurz drüber diskutiert. Also das war wirklich, wir diskutieren manchmal sehr, sehr lange, Gerald und ich.
Okay.
Aber wir haben kurz drüber gesprochen, haben gesagt, Ja, klar. Ich meine, wir sind für unseren Gin inzwischen berühmt. Das war dann in 2017, da waren wir 3 Jahre am Markt. Also und zwar dann mit einer nationalen Distribution schon und allem drum und dran, mit aber witzig vielen weiteren Awards. Wir haben gesagt, wir wären ja bescheuert, wenn wir das nicht unter den gleichen Markennamen packen würden. Und nicht kategorielos, weil die Leute müssen ja irgendwas damit anfangen können. Damals war uns schon klar, also sagen durften wir es ja nicht, weil Gin muss 37 0,5 Volumenprozent Alkohol haben. Und das war eine kurze Diskussion. Da haben wir gesagt, das machen wir. Und dann haben wir so in den Kreisen, in denen wir uns sicher fühlten, mit Ideen schon rauszukommen, bevor das Produkt da ist oder die Marke angemeldet ist, da haben die Leute gesagt, das könnt ihr nicht machen. Ihr bringt damit alles in Gefahr, was ihr euch aufgebaut habt. Und das geht nicht. Ja, und am Ende des Tages waren wir dann da so mutig zu sagen, das packen wir wirklich unter diese Marke Siegfried, machen daraus eine Dachmarke. Und damit waren wir die weltweit erste Spirituosenfirma, die hybrid am Markt unterwegs war. Diese Anstecknadel, diese Ehre nimmt uns keiner mehr. Aber auch da wieder überhaupt nicht ahnend, was das auslösen würde in der Industrie, in der Wahrnehmung
Aber zu dem
von
Zeitpunkt ja noch
Spirituose.
nicht. Zu dem
Nee, nee,
Zeitpunkt
also
noch nicht, ne? Also.
das haben wir uns überhaupt nicht gedacht, dass das überhaupt jemand, also dass das so ein Riesenthema würde. Wir haben
Ja.
nur gedacht, boah, wie cool ist das? Das machen wir jetzt auch.
Aber lass
So.
uns da auch noch mal, oder lass mich da noch mal einhaken, ne? Weil, also, das ist ja, es hat ja wirklich auf einer Welle gesurft, ja, 3 Jahre lang jetzt mit Siegfried Gin, die ja fantastisch gewesen ist, ja. Und habt ihr euch jemals ernsthaft Gedanken darüber gemacht, wie ihr überhaupt die Kernmarke weiter ausbaut, weil irgendwann stagniert ja vielleicht auch das Wachstum dieser Marke, ja. Und wenn man ein guter Unternehmer ist, ja, dann ist man ja daran interessiert, dass man weiter wächst. Also habt ihr darüber nachgedacht, dass das Produkt vielleicht entweder in der Dose rausbringt, also in einem anderen Gebinde, vielleicht als Mix, vielleicht ja in unterschiedlichen Varianten, ne? Also man versucht ja dann eine Marke so weit ja auch zu positionieren und zu stärken, dass man das Maximale rausholt. Habt ihr mal darüber nachgedacht? Weil jetzt klingt ja das mit dem alkoholfreien Gin, der ja auch Wonderleaf heißt. 2018 kam er auf den Markt, ja. Das klingt
Richtig.
ja auch wieder wie ein Zufall.
Also wir haben, und das ist halt, wenn man jetzt sich so ganz erfolgreiche Marken in anderen Branchen anguckt, wie Apple zum Beispiel, die reden ja dann retrospektiv auch nicht mehr über ihre Fails. Also wir haben in der Tat als erstes gedacht, also Siegfried war Siegfried Rheinland Dry Gin. Punkt. Mit Ne, haben wir überlegt, ob man da jetzt mal andere Flavors oder sowas rausbringt. Aber zu dem Zeitpunkt haben wir da die Welle geritten, dass dieses High-End, und das ist der Siegfried, es ist einer der am höchsten bewerteten Dry Gins der Welt. Das ist eine absolute Bank. Da macht man nicht mit Flavors und sowas rum. Ja, so. Zeiten ändern sich, aber das war damals unser Mindset. Wir haben als zweites Produkt auf den Markt bringen wollen Encore-Wodka, ein High-End-Wodka, filtriert über Drachenfels-Trachit. Das ist der Stein, der am Drachenfels abgebaut wurde, woraus der Kölner Dom gebaut wurde. Die Geschichte hat sich jetzt nicht so toll materialisiert, weil auch da, ne, der Wodka ist ein ganz anderes Business. Aber da Encore-Wodka von den Rheinland-Distillers nicht unter die gleiche Marke gepackt, weil das haben wir sauber gelassen damals. Das war dem Gin vorbehalten. Tja, also, nee, wir waren, also Kurzversion der Antwort, da haben wir, also wir haben jetzt nicht drüber nachgedacht, wie wir strategisch den Grundstein für eine Spirituosendynastie legen. Also, nö, haben wir nicht gemacht. Das
Okay.
haben wir nicht gemacht. Als dann der Wonderleaf und jetzt ja, unter dem gleichen Markennamen. Da steht genauso groß Siegfried drauf wie auf der normalen Siegfried-Flasche.
Ja.
Als der dann rauskam, da war das schon ein bisschen anders. Ja, da war das schon ein bisschen anders, weil da haben wir dieses Momentum genutzt und da muss ich auch selbstkritisch sagen, das war notwendig, damit die Menschen das verstehen, weil wir haben ja ein kommunikatives Problem, was interessanterweise, und du hast gerade gesagt, wie toll sich Startups und sowas vorbereiten.
Richtig.
In dem Bereich halt eher nicht. Da sieht man Kraut und Rüben, was da kommunikativ passiert. Da hält sich keiner an die gesetzlichen Vorgaben oder die wenigsten, sagen wir mal so, wahrscheinlich aus Unwissenheit, aber auch da muss man ja ein bisschen kritisch drauf gucken. Ich meine, wenn man schon ein Lebensmittel herstellt, dann, also wie gut ist die Qualität des Produkts, wenn man in der Kommunikation schon sagt, oh, da wusste ich nichts von. Das, also finde ich immer so mit einem leichten Augenzwinkern zu erwähnen. Aber da haben wir dann gesagt, okay, Siegfried ist, und da waren wir damals die erste Gin-Marke, die alkoholisch und nicht alkoholisch macht. So. Und
okay.
Das,
aber auch, ist ja trotzdem mit einem Risiko behaftet, ne? Also ich meine, ihr geht ja um Kapital, ihr haftet ja auch mit eurem Kapital. Und war euch das wurscht? Ich meine, das war ja gar nicht angesagt zu dieser Zeit, ja. Und jetzt mal unter uns gesagt, wenn ich das noch sagen darf, lieber Raphael, ich finde ja, dass alkoholfreie Destillate, ist meine Meinung, ja, eher geeignet sind für als Filler, ja. Also um irgendwelche Cocktails zu machen, aber wenn du die pur trinkst, also zumindest die meisten, ich habe da eine andere Erwartungshaltung, also mich enttäuscht das regelmäßig, ja, und weiß nicht, wie du das siehst.
Ja, also das Ding ist, und du sprichst gerade was an, was wir vom ersten Tag an gemacht haben, da gibt es mannigfaltige Gründe für, warum man diese Produkte nicht pur trinken sollte. Ne? Mhm. Also ich kann jetzt auch nur für uns sprechen. Wir haben eine Lebensmittelzubereitung hergestellt. Es ist kein Getränk.
Mhm. Ja,
das ist ganz, ganz wichtig an der Stelle zu erwähnen. Das ist kein Getränk und es ist total klar, dass der Purgenuss nicht funktionieren kann, weil eine ganz, ganz wichtige Zutat nämlich fehlt, der Alkohol.
Ja, als
und nimmt man jetzt als absolut, das ist das Lösungsmittel für die geschmacklichen Komponenten in den Botanicals.
Also Fett oder Zucker oder Alkohol, ne? Das sind ja die klassischen Geschmacksträger.
Also erstmal, löst der die Geschmäcker aus den Botanicals und transportiert sie dann im Getränk.
Mhm.
Das fehlt. Aber wenn man zu dem Zeitpunkt, ich weiß, es ist eigentlich schon auch wieder lustig, wenn wir auf Messen gegangen sind und wo auch Endkonsumenten unterwegs waren, dann haben wir immer, weil wir wenig Produkt hatten, ne, und jetzt nicht endlos samplen konnten, weil wir es einfach nicht hatten, haben wir den zur Purverkostung auf Zimmertemperatur rausgegeben, den Siegfried. Und da haben die Leute gesagt, Gin, trinkt man das pur? Und da haben wir gesagt, so, sorry, aber das ist eine High-End-Spirituose, ganz fein abgestimmt. In dem Moment, wo du da einen Filler drauf kippst und es zum Gin and Tonic machst, kannst du doch gar nicht mehr wirklich erfassen, wie gut der schmeckt.
Okay. Ja,
so. Und jedes Tonic Water, jeder Filler ist anders. Kannst du das doch gar nicht mehr bewerten. In dem Moment, wo wir die alkoholfreie Alternative auf den Markt gebracht haben, haben alle das aufgerissen und sofort pur probiert, was sie im Gin halt nicht gemacht haben. Ist auch irgendwo komisch, aber In der Anwendung bei den Menschen zu Hause, in den Bars und ich weiß nicht was, wird Gin in den seltensten Fällen pur getrunken. Das muss man ganz klar sagen. Ich würde sagen, also weit über 90% des Gin-Konsums geht als Gin and Tonic.
Also kein purer Genuss.
Absolut nicht. Und das halt auch, ne, das steht bei uns auf den Flaschen. Es sind Warnungen dran. Es ist, also einerseits.
Jetzt bei Wonderleaf?
Bei Wonderleaf steht drauf, nicht zum Purverzehr, weil es ist rein technisch gesehen und rechtlich gesehen, ist es kein Getränk. Mhm. Ja. So, und das ist was, das hält, glaube ich, auch ganz viele Wettbewerbe aus dem Ausland. Ich meine, guckt man sich in den USA um, da steht drauf Gin Alternative, Wodka Alternative, super spannend übrigens, alkoholfreier Wodka. Kann man sich jetzt auch seine Gedanken drüber machen. Ja. Nee, aber am Ende des Tages ist dieses Liquid dafür da, den Botanical Geschmack in Drinks zu transportieren, das ist beim Gin ja auch nicht anders, ne? Sonst könnte man ja auch jeden Gin-Drink mit Wodka machen, weil der Unterschied ist der Geschmack der Botanicals, der den Gin vom Wodka unterscheidet. So, und wenn's nicht um diesen Geschmack gehen würde, eigentlich bräuchte man die ganze Kategorie Gin nicht. Und das ist was, das haben die Leute ausreichend verstanden, dass man dieses Liquid dafür nimmt, um halt Geschmack in alkoholfreie Drinks zu transportieren, der im entferntesten mit Gin zu verbinden ist, was das gemeinsame Nenner ist beim Wonderleaf. Wir haben die gleichen Botanicals verwenden wir wie beim Siegfried, aber in einer anderen, ganz eigenständigen Aussteuerung. Mhm. Und die Drinks, die man mit Wonderleaf macht, haben einen absoluten Signature-Taste. Das erkennt man wieder. Aber der Alkohol fehlt, was es halt dann zum nicht zum Purkonsum eignet. Also das ist im Grunde genommen ist es recht einfach. Deshalb ist bei uns auch kein Süßungsmittel drin oder sowas, ne? Weil was hat ein Süßungsmittel in einem klassischen Gin verloren? Rein gar nichts. Stimmt. Und wenn es nicht zum Purgenuss gemacht ist, und gar kein Getränk ist, warum sollte ich das süßen? Weil in einem normalen Gin, es sei denn ein Old Tom Gin oder sowas, ist ja auch kein Zucker drin. Oder je high-endiger das wird, desto weniger Zucker ist drin.
Aber war das von Anfang an, war das euch klar, dass ihr da jetzt auch ein Produkt auf den Markt bringt, der eigentlich nur für einen Mix, für einen Cocktail?
Also absolut.
Absolut. Geeignet ist.
Also wir waren so in dem Gin-Thema drin, wussten, wie die Leute das trinken, also größtenteils Gin and Tonic, ja. Dann ein ne, im mixologischen Bereich natürlich in Gin-Drinks und solchen, also anderen wirklichen Cocktails, also nicht nur in Highballs, aber der Großteil des Marktes hat Gin als Gin and Tonic gesehen. Also die Zutat, mit der man sich einen Gin and Tonic macht, der beliebteste Highball in Deutschland immer noch.
Okay, so, und jetzt, wie lange musstet ihr denn durchhalten, bis Wonderleaf dann wirklich zum Erfolg wurde?
Ich erinnere mich noch, als wir die erste Abfüllung gemacht haben und da standen und ich gesagt habe, boah, wäre das cool, wenn wir damit irgendwann mal so viele Flaschen machen wie mit Siegfried, und das hat aus dem Stand sofort geklappt.
Ach Quatsch.
Also da, es
2018?
Gab keine, es gab, also wir haben am 24. August 18, am Geburtstag meiner Tochter Flora, die ersten Flaschen ausgeliefert.
Okay.
So, dieses Datum haben wir uns, das haben wir uns wirklich vorgenommen. Wir konnten uns den Entbindungstermin aussuchen, weil es war ein Kaiserschnitt. Das heißt, das war auch sehr gut planbar dann für uns auf der Storytelling-Seite. Das haben wir uns so gelegt. Das ist eingeschlagen wie eine Bombe. Also wirklich, wie eine Bombe. Wir haben gedacht, es kann doch jetzt nicht schon wieder sein.
Ja, weil also, euch der Ruf vorauseilte, praktisch,
natürlich.
Hat das geholfen?
Ja, absolut. Okay. Absolut. Wow. Also wir hatten super innovative Handelspartner, ja, die gesagt haben, ja klar, wir machen hier ein Bombengeschäft mit Siegfried. Das ist, wir selber finden das vielleicht total, forgive me my French, total beschissen. Ja, also wir haben überhaupt kein Verständnis dafür. Aber das war so ein Hype um Gin auch noch zu dem Moment, dass wenn da so ein aufsteigender Stern am Spirituosenhimmel auch noch was total Absurdes rausmacht, was aber komplett in die Zeit passt. Und der Zeitpunkt war richtig. Ja, der war total richtig.
Aber das wusste zu dem Zeitpunkt keiner. 2018, also jetzt ganz im Ernst, da hat noch keiner großartig jetzt über alkoholfreie Alternativen oder Destillate gesprochen, außer im Schaumweinbereich oder Bier. Ja.
Da irgendeiner musste anfangen. Ja. Und irgendeiner musste damit anfangen. Und wir, also auch rückblickend fragen wir uns so, also wir Vögel, dass wir das jetzt waren, ne, das also wundert uns ja auch, aber manchmal hat man halt Glück. Ja, manchmal hat man halt, also Glück, und ich meine, die Marktgegebenheiten waren ja für alle identisch.
Ja.
Hätte ja jeder so machen können, ja. Aber wir haben halt damals schon hingehört. Also wir waren ja auch nicht die Marke, die über ein On-Trade gegangen ist und die Leute versucht hat, über stille Post, über Barkeeper irgendwie zu influenzen, sondern wir sind mal gefragt worden, ja, habt ihr denn Brand Ambassador? Und dann haben wir denen hier Facebook und Instagram gezeigt und haben gesagt, komm mal hier nicht ein, wir haben 50.000. Ja, so, das hat sich rum, also das ging wie ein Lauffeuer, ging das. Und der hat den Siegfried sowas von schnell eingeholt, das also irre. Ja,
eingeholt das oder sogar mittlerweile schon überholt?
Also inzwischen machen wir, ich habe gerade die Dry January Zahlen ausgewertet.
Komme ich nachher noch dazu.
Ja, okay, aber 79% alkoholfrei.
Oh wei, also okay. Das spricht natürlich absolut jetzt für den Wonderleaf, das ist ja klar.
Also nicht nur Wonderleaf, das sind ja inzwischen ein paar mehr SKUs geworden, die unter der Siegfried Wonder Range am Markt sind. Aber ja, natürlich, das, also vollends verrückt, dass das so passiert ist. Mhm. Das ist, und wie gesagt, das ist, also unser Markteintritt generell mit 4.000 Euro, ist das ein strategischer Move? Nee. Das ist einfach nur. Nee,
kann ich sogar wissen.
Nee, das ist sogar absurd, das zu machen. Ja, dann aus einem Scherz raus, dann so ein Produkt zu machen. Aber was wir dann machen ist, wenn wir was machen, dann machen wir das
mit
Leidenschaft, auf allerhöchster Qualität und mit Produktsicherheit und Rechtssicherheit auch für unsere Marktteilnehmer, dass da ist kein, auch wenn unser Ideenentstehungsprozess und unsere Herangehensweise vielleicht nicht marktüblich ist, ist das, was wir machen, aber auf allerhöchstem Standard und hält jedem Test immer stand.
Okay. Ja, also das kann einer sagen, was er will. Also ich glaube, 2018 gab es ganz viele Marktteilnehmer, die euch für völlig bescheuert erklärt haben, aber mein Erfolg gibt euch ja recht.
Ich weiß noch, BCB 2018 im Oktober sind wir dann da über die Messe zu unserem, also den Stand bauen wir immer noch selber auf, aber wir sind dann am Messetag selbst, ganz genau, wir sind am Messetag selbst da über vom Eingang dann zu unserem Stand geschritten, und da waren die anderen Aussteller auch da, und man hat uns den Scheibenwischer und den Vogel gezeigt auf dem Weg. Ja. Und ich kann es nicht sein lassen zu betonen, dass die am lautesten gelacht haben, die sind die uns jetzt kopieren. So.
Ja, das ist doch eine Genugtuung.
In gewisser Weise eine Genugtuung, aber das ist auch da mit dem Gin, ne, was würde es bringen, wenn man der einzige Gin auf dem Markt wäre? Das wäre total langweilig. Die Kategorie lebt durch die Vielfalt. Gilt genauso für die alkoholfreien Alternativen. Auch wenn da natürlich dieses vorhin erwähnte, ne, wenn die Leute auf den fahrenden Zug aufspringen wollen oder da irgendwie halbherzig solche Sachen machen.
Naja,
also das sehe ich eher kritisch, aber eine gesunde Vielfalt ist das, was Spaß macht, und diese ganze Branche ist von Spaß geprägt, und da kann ruhig noch mehr kommen.
Ja, das verstehe ich. Aber ihr habt natürlich mit Siegfried Gin habt ihr natürlich einen Pflock eingeschlagen. Ja, das ist ja wirklich ein Fundament, ja, auf dem sich ja wirklich gut aufbauen lässt. Ne? Also hat man ja auch gesehen. Ne? Also davon habt ihr ja wirklich profitiert. Und also witzig ist, wie das Ganze ja auch entstanden ist. Ne? Also wir haben ja vorhin schon über Ausgeklügeltheit und Strategie und was nicht alles gesprochen. Ja, also ihr habt entweder war das intuitiv habt ihr auf jeden Fall alles richtig gemacht. Das muss man ja ganz klar sagen.
Und, ganz genau in den Anfängen auf jeden Fall.
In den Anfängen und dann seid ihr halt immer professioneller geworden und deswegen jetzt auch die Frage an dich. War das dann dem Wonderleaf dann der Startschuss, die Siegfried Gin ja auch ausgelöst hat, diese Marke als Multi-Category Master Brand weiter auszubauen? War das der Startschuss 2018 oder noch ein bisschen später?
Ich würde sagen, das war der Grundstein. Das war der Grundstein und hat uns natürlich dann auch das zweite Standbein die Möglichkeit gegeben, halt nicht in Preiskämpfe mit einzutreten. Also unseren Siegfried findet man nicht im Discount.
Ja, auch also auch nicht das, in der Aktion?
Doch schon. Okay. Also natürlich, der ist, Siegfried Gin ist auch in der Aktion, aber ganz klar auf Handelswegen und in, also nee, das ist keine Discount-Marke. Ne? Und die wird auch nicht, wir werden auch nicht in den harten Preiskampf mit einsteigen, in den der ein oder andere einsteigen muss, weil es halt im Gin gerade sehr, sehr, sehr schwierig ist. Also den halten wir eher so, den tragen wir wie die Monstranz bei der Prozession vor uns her und das bleibt das Ding. Aber zur wirklichen, zum Umstrukturieren dann, also von der Spirituosenmarke zur Hybridmarke hin zur Multi-Category Brand, das war dann ein ganz klarer und bewusster Schritt, den wir aber auch erst, also den Plan dazu gefasst haben wir Ende 24.
Ich wollte gerade sagen, nach Corona war das dann, ne?
Genau, es war nach Corona und in dem Moment, wo halt halt durch diesen schrecklichen Krieg in der Ukraine ausgelösten wirtschaftlichen Wirren, in dem wir uns gerade befinden, muss man sich überlegen, so was macht man jetzt, wie positioniert man sich und wie macht man sich zukunftssicher und haben da die Zahlen gewälzt und geguckt, ne, wofür werden wir wahrgenommen und was ist das, wofür wir stehen. Und der Wonderleaf hat halt eine exponierte Sonderstellung im Handel auf jeden Fall.
Was war die Motivation, Raphael? Habt ihr auf einmal gemerkt, dass die Zahlen rückläufig sind oder warum habt ihr auf einmal angefangen, strategisch zu denken oder noch strategischer als vorher?
Also da muss man sagen, klar, Gin unter Druck, ne? Das also
wissen wir ja
wer
jetzt,
was
ne?
anderes behauptet, der hat keine Ahnung.
Also der Hype ist schon lange vorbei.
Der Hype ist vorbei und besonders, also ich glaube nicht, dass Qualität vorbei ist, aber die Leute wollen sich das im Moment nicht leisten, in diese Preissegmente vorzustoßen, wo es dann wirklich spannend wird, ne? Okay. Und wo es um Ausprobieren geht. Aber gut, die Wirtschaft verläuft in Zyklen und Qualität ist nie verkehrt. Deshalb da an der Stelle auch ganz klar strategisches Investment. Wir sind die einzige Spirituose, die in der Deutschen Bahn fährt. Das ist die größte oder eine der größten Systemgastronomien Deutschlands mit aber Millionen Markenkontakten, die wir da haben, in einer absolut exponierten Lage. Das teuerste Produkt auf der Speisekarte in der Deutschen Bahn. Das ist ganz klare Markenpositionierung. Im dritten Jahr sind wir da jetzt.
Okay, wäre meine Frage gewesen.
Genau, also im dritten Jahr, wir machen mit denen die lustigsten Scherze, dass wir saisonale Produkte, wir haben jetzt im Winter gerade einen Winter-Gin, der war so schnell ausverkauft, das kann man sich gar nicht vorstellen. Wir machen weiterhin da also Riesen-Pohai um den Siegfried mit tollen Brand-Kollabos, wo wir wirklich mit internationalen Großmarken kollaborieren. Das hat nichts mit Größe zu tun, aber mit Wahrnehmung der Marke. Das ist unser Spielfeld. Das macht uns Spaß, aber die da jetzt von großen Wachstumszahlen zu reden, ist das wäre gelogen und utopisch und auch das wäre wirklich blauäugig, wenn man
das sind ja kluge Touchpoints, ne? Also gerade bei
das sind super Touchpoints, wir werden da wahrgenommen, wir haben nationale Relevanz, ne? Und es gibt wenige Gin-Marken in Deutschland, die unabhängig von großen Industrieunternehmen eine nationale Relevanz haben. So, und das ist was, das steht bei uns auf den Fahnen, auch wenn das nicht unser Kernfokus-Business ist, aber diese Position wird weiter umkämpft und die halten wir. Wenn man sich dann aber das Alkoholfreie anschaut und sieht, was da passiert ist, das ist natürlich jetzt gerade auch wieder für die Industrie ein schönes Spielfeld. Die haben Budgets. Mm. Die Budgets werden ausgegeben. Da geht es nicht immer drum, Geld zu verdienen, sondern es geht um Verdrängung.
Ja, klar.
Und wenn man sieht, was Diageo gemacht hat, erst ein Gordons und dann ein Tanqueray 00 rausgebracht. Captain Morgan im Nachgang und sowas. Die Dinger stehen immer sind dauerhaft in den Aktionen. Aber ein Gordons ist ein Produkt, was aus unserer Sicht jetzt gar nicht mal so einen hohen Consumer-Fit hat, weil der Gordons-Kunde ist jetzt ja vielleicht nicht derjenige, der sich und ich will da jetzt niemandem irgendwie was Übles nachsagen, aber
sagst du, sind keine Connoisseure. Sind
vielleicht nicht die Connoisseure und schon gar nicht diejenigen, die sich mit dieser Marke schmücken, weil ist das eine Marke, mit der man sich schmückt oder abhebt von anderen? Wage ich zu bezweifeln. Die haben Marktmacht und die drücken das Produkt da rein in den Markt. Und da ist natürlich, wenn man aus mehreren Jahren 100% Marktanteil kommt, gehen die Alarmglocken an, wenn da auf einmal die Industrie mit Preiseinstiegsprodukten reindrückt und das dann auch wieder die 9,99 Euro Preisgrenze für ein alkoholfreies Produkt. Das ist ja schön, weil damit haben die Differenzierung aufgemacht. Seitdem gibt es Premium und Preiseinstieg auch in der alkoholfreien Kategorie. Und dann fängt man natürlich an zu überlegen, was macht man? Wir haben kurz bevor der Ukraine-Krieg losgegangen ist, haben wir die erste Line-Extension in der Wonder Range gemacht, den Wonder Oak, also unser Konzept für eine gelagerte Spirituose. Also dass man sich einen, ich sag's jetzt auch, wenn es verboten ist, einen Dark and Stormy, auch wenn es kein Gosling ist, einen Dark and Stormy oder einen Cuba Libre machen kann, alkoholfrei, einfach ein bisschen Vielfalt reinbringen. Da haben die Zahlen nämlich gezeigt, dass die Menschen alkoholfrei super finden, aber Vielfalt vermissen. Und da haben wir dann nachgelegt, haben dann ein bisschen gewartet, haben dann so eine French Aperitif Variante, den Wonderleaf Rosé rausgebracht. Damit kann man sich wunderbaren Wildberry Rosé machen. Ne? Das ist der gleiche Singsang wie für den bekannten französischen Aperitif, da aber dann natürlich auch noch in zuckerfrei. Und das ist, wie soll ich sagen, da haben wir uns ja schon wegbewegt vom Gin. Und dann haben wir in 25, also letztes Jahr, gesagt, jetzt legen wir den Hebel um. Und das war wirklich unser Jahr, wo man in wirklich wirtschaftlich nicht so tollen Zeiten, aber dann ganz strategisch und ganz bewusst sagt, okay, jetzt gehen wir nicht all in, aber wir legen einiges in die Waagschale und machen ein Italien Aperitif, ganz stark angelehnt an den dunkelorangenen italienischen Klassiker. Manch einer würde sagen, der schmeckt ganz genauso. Ja, das ist da sind wir wirklich sehr sehr froh, dass sich der Italien Aperitif primär über Orange, bitter und süß definiert und dass der Alkohol da im Hintergrund ist, das macht das wirklich zu einem erstaunlichen, da kriegen wir nur Aha-Momente und
überall. Und wir reden von einem alkoholischen Produkt, ne? Klar.
Alkoholfreien.
Ah, ja, okay.
Also alles Wonder.
Alles. Okay, verstehe.
Und dann hatten wir noch in der Pipeline, das haben wir mal für den US-Markt entwickelt, ist auch schon seit ich glaube, 2 Jahren Gold prämiert, ist aber erst seit Anfang 25 auf dem Markt. Haben wir noch eine Agaven-Geschichte, also Hybrid, Tequila, Mezcal, rauchig, in die Richtung was gebracht, was eher so für die Mixologen ist. Und ja, seitdem haben wir also nicht nur diese hohe Prozentzahl unseres Absatzes im Alkoholfreien, sondern wirklich ein Vollsortiment Alkohol. Frei. Das Lustige ist, der Wonder Spritz, wie er heißt, unser Italien Aperitif, ist aus dem Stand hochgeschossen und macht die gleichen Absatzzahlen oder fast die gleichen Absatzzahlen im ersten Jahr wie unser Siegfried Gin. Ja, das ist also, wir werden also in dem Alkoholfreien wirklich als diese Multi-Category-Brand angesehen. Also das funktioniert. Ja, also das funktioniert, der Brand-Transfer hin oder weg von der Gin-Marke, die Hybrid dann irgendwann war, hin zu, man kann von uns auch gut und gerne ein Italien-Aperitif oder einen French-Aperitif oder was auch immer kaufen. Das funktioniert, ist mit Zahlen belegbar. Das ist was wir uns zur Chefsache gemacht haben, umzusetzen.
Aber glaubst du, dass das ohne eure Siegfried-Gin-Story, dass das geklappt hätte?
Also nicht um das, also der ist essentiell wichtig. Ne? Ja, essentiell wichtig für das, was wir, also für diese Geschichte, die wir geschrieben haben. Weil ohne den Gin wäre der Wonderleaf, hätte das niemand verstanden, wie auch keiner einen Seedlip anfangs verstanden hat. Ja, so. Ja. Das ganz klar. Dieser Jumpstart und dieses salonfähig machen der alkoholfreien Produkte, das ist, das ging nur mit dem Gin. Ganz, ganz klar. Wenn ich mir das aussuchen dürfte, ja, das anders angehen zu können, jetzt rückblickend, dann würde ich das wahrscheinlich auch anders machen. Aha. Aber so funktioniert das ja nicht. Nee. Ja, das funktioniert ja nicht. Die Geschichte ist nun mal, wie sie ist, und wir können unsere Heritage nicht verleugnen. Also, und das macht's, und das kann, also jeder, der jetzt zuhört und auf der Markensteuerungsseite in der Industrie ist, der weiß, wie schwierig das ist, das unter einen Hut zu bekommen.
Ja, ja.
Das ist eine mannigfaltige Aufgabe.
Nee, und es ist ja, also eure Story ist, glaube ich, dann auch wirklich schwer zu kopieren, weil, ne, also wenn man von Anfang an zugehört hat und eure Geschichte verfolgt hat, ist die ja auch ganz, ganz stark auch aus Intuition entstanden, ne? Und aus Mut. Mut, Intuition, Leidenschaft und dann irgendwann auch, denke ich mal, ganz, ganz stark auch einer großen Portion Unternehmertum auch, was ja wichtig ist.
Ja, auf jeden Fall.
Also wichtig ist ja auch, ist ja die Wiederkaufrate. Ne? Also ich kann ja mal ein One-Hit-Wonder gar nicht rausbringen, kann sagen, hey, Chaka, ne? Aber er muss ja wieder gekauft werden. Ne?
Absolut, absolut.
Die Marke, das habt ihr geschafft.
Das haben wir geschafft. Also wir haben so in einem der Jahresgespräche, das ist ein Key-Account, wo ich dann selber noch mitgehe, wurde mir gesagt, dass Wonderleaf in dem Jahr 17% Wachstum hingelegt hat. Also nur der Wonderleaf.
Ja.
Und das im da hin und her im siebten Jahr. Mhm. Das ist
Wahnsinn.
Das ist schon okay. Also das ist eine absolut etablierte Größe und ihr
surft auf dieser alkoholfreien Welle auch wunderbar mit im Moment. Ne? Das darf man ja auch nicht vergessen. Ne?
Ja, und da ist richtig Musik drin, weil schaut man sich die Zahlen an, die Marktdurchdringung der alkoholfreien Alternativen liegt immer noch bei unter 1% des Gesamtspirituosen Absatzes. Bier roundabout 10, Wein Next. Und Schaumwein roundabout 7, 8, ganz richtig. Genau. Ja. ist da Potenzial drin? Auf jeden Fall.
Ja, ja,
auf jeden Fall. Und wer sich dem verschließt, ja, der hat, glaube ich, den Knall noch nicht gehört.
Ja.
Weil das heißt, und jetzt da vielleicht nochmal so ein kleiner Appell, genau hinzugucken, mit welchem Antrieb man rangeht. Wir gehen nicht her und sagen, Alkohol ist so schlecht und sowas. Nee, überhaupt nicht. Ja.
Das ergänzt
das ist die,
sich.
Das ergänzt sich und alle Teilnehmer der Spirituosenindustrie, die irgendwie sagen oder die Angst haben, dass das was wegnimmt oder sowas, das ist vollends Schwachsinn, weil wenn wir den Menschen nicht eine Alternative anbieten, trinken sie einfach gar nichts mehr. Ja?
Also.
Und das ist, und wir sind safe nicht die, die sagen, wir wollen die Welt verbessern, dass nur noch alkoholfrei getrunken wird. Den Slot lassen wir auch für andere. Ne?
Ja,
also
ja.
Es muss ja auch noch andere neben uns geben. Aber wir sind wirklich durch und durch. Wir sind ein Spirituosenhersteller, ja, das auf jeden Fall. Und durch Zufall und wie der Gang der Geschichte es gebracht hat, stellen wir jetzt halt primär alkoholfreie Alternativen her und verteufeln den Alkohol nicht, ganz im Gegenteil. Das ist Koexistenz und analog dazu schaut man sich die Bierindustrie an. Wenn die Bierbrauer hergegangen wären und gesagt hätten, so alkoholfrei, das machen wir auf gar keinen Fall,
ja,
dann wird da der ein oder andere jetzt auch ganz schön blöd aus der Wäsche kommen.
Ja,
so.
Natürlich.
Und das hat nichts mit, also man hat ja ab und zu das Gefühl, dass das fast einer Kastration gleichkommt oder sowas. Mm. Wenn man gesagt hat, jetzt hier, ne, so, ich würde das nie im Leben machen oder sowas, dass ich bin da auf jeden Fall dagegen.
Okay.
Das ist nicht wirklich, wirklich am Puls der Zeit. Und,
nee.
Und wie gesagt, man muss es selber ja gar nicht, wie viel Wonder-Produkte trinke ich selber?
Mm.
Ja, also so gut wie gar nichts. Ja, so gut wie gar nichts. Ich beschränke mich da aufs Verkaufen und aufs Bewerben dieser Produkte.
Mhm.
Aber ich verstehe das manchmal nicht. Ich verstehe das manchmal nicht, wie so Alteingesessene sich da immer noch so gegen sträuben. Es ist dafür viel, viel zu spannend und eine viel zu große Chance.
Ja, es ist schade, ne? Also weil man sich da tatsächlich ja auch gewisser Marktchancen oft verschließt, ne? Also wenn man, also ich sage jetzt auch gerade mal auch in der Braubranche, wo du eigentlich seit gut 30 Jahren eigentlich diesen Rückgang beobachten kannst, ne? Also das ist ja ein Rückgang, der ja nicht von heute auf morgen gekommen ist, ne? Das ist etwas, was du über lange Zeit beobachten kannst.
Ja.
Also ich weiß nur, als ich so 98 im Deutschen Fachverlag angefangen habe, da hatten wir, glaube ich, einen Pro-Kopf-Verbrauch von 130 bei Bier und jetzt sind wir bei 88, ja, und es hört ja immer noch nicht auf, ja,
ja.
So und wir reden über ganz viele Themen, natürlich, dass sich jetzt die Unternehmen ändern müssen, ist ja auch klar, ein Stück weit, ja, aber die Frage ist ja ähnlich wie bei Spirituose oder bei Alkohol oder auch bei Bier, warum ist es auf einmal nicht mehr sexy? Ist es eine Frage der Positionierung oder was ist
also,
das Thema?
Eine Sache habe ich in meinem ersten beruflichen Lebensabschnitt gelernt. Da saß ich mal bei Meißen, eine große Porzellanmanufaktur, wirklich das älteste Marke der Welt. Und da sagte dann der Vorstand bei so einem Abendessen, stand der auf und erzählte dann so, ja, wir müssen die Konsumenten erziehen. Ja, das geht nicht.
Nee.
Das geht nicht. Ne? Das geht nicht. Wir können auf Industrieseite, wir können die Menschen nicht erziehen, wir können nur hinhören und versuchen, den Menschen was zu geben.
Das ist ja die Wurm- und Angler-Geschichte, ne?
Das ist die Wurm- und Angler-Geschichte, ganz genau, weil freiwillig geht der da nicht an diesen Dings dran, an den Haken. Das ist, wobei, Achtung, wir wollen ja jetzt niemanden damit zum Alkohol hinführen oder sowas, aber Alternativen bieten, das ist wichtig. Aber ja, die Gründe, die sind so vielfältig. Ja, die sind so vielfältig und die liegen aber nicht in einer Generation. Ne? Ganz häufig haben wir ja die Gen Z, ne? Das ist ja das Schreckgespenst der Alkoholbranche. Wo alle denken, die seien so gegen Rausch. Ja, das ist gar nicht so. Ne? Guckt man sich die Zahlen an, die holen sich den Rausch halt woanders her. Die sind so ein bisschen wie
dann kiffen sie halt, ne?
ob sie kiffen oder Mikrodosen, ob das jetzt Mikrodosing LSD oder Pilz oder was auch immer ist, ja. Aber was die auf jeden Fall machen, die machen Sachen anders als die ältere Generation. Das ist so ein bisschen wie die 68er der Neuzeit, ja, okay. So gegen das Establishment.
Also du meinst Rituale? Zum Beispiel.
Das sind andere Rituale. Jetzt muss man auch mal sehen, ne? Da sind ganz viele, die jetzt gerade, also junge Menschen, und verdammt nochmal, ist Corona auch schon lange her, ne? Die waren zu dem Zeitpunkt eingesperrt,
ja.
Wo man sich normalerweise ein bisschen ausprobiert, wo man sein Ausgehverhalten prägt und wo man rumexperimentiert und also, ich meine, in dem, was man an Getränken zu sich nimmt, alkoholischer Natur, ne, dann, ne, wo sich die Biertrinker werden und die Weintrinker, die mal ein Weinchen trinken oder die mal mit einem Cocktail in Berührung kommen oder sowas, das hatten die nicht. Mhm. Ja, das hatten die nicht. Und da glaube ich, gibt es auch noch so ein Retardeffekt, der da noch mit reinspielt. Also, und das ist ja nur ein Teil der Bevölkerung, der andere Teil hat vielleicht auch während der Corona-Phase, die jetzt für uns als eher Off-Trade-fokussierte Marke, das war das Eldorado im Grunde genommen. Ja, es gab keine Verpflichtungen und keine Messen. Das Einzige, was wir machen mussten, war den unbändigen Bedarf, mussten wir befriedigen. Da hatten wir das Geschäft unseres Lebens bis zu einem Punkt, wo die Leute gesagt haben, oh, jetzt vielleicht fange ich mal ein bisschen mit Moderation an. Das ist ja was man sonst eher aus dem Englischsprach Ausland kennt, was ja in Deutschland weniger Thema ist, ne, dass man sagt, man muss das Trinkverhalten ändern, ne, weil wir im Grunde genommen da das in der gesellschaftlichen Diskussion bis dato dann gar nicht so stark hatten. Aber das sind schon interessante Faktoren, die dann wiederum gepaart mit der wirtschaftlichen Schwäche, die im Moment ja hier durchs Land geistert, und eine Zurückhaltung im Kauf. Wir sehen ja auch vom Vollsortiment Supermarkt hin in den Discount gibt es einen ganz starken Trend.
Ja, nach wie vor, ja.
Und wenn man sieht, sich die Konsumdaten anschaut, ne, Preistreiber sind Discounts, ja, und nicht das Verlangen nach Vielfalt und schönen Sachen. Also vollends blöde Zeiten. Ja, vollends blöde Zeiten.
Herausfordernde
Zeiten. Und ja, jetzt im Grunde genommen nichts, was nach Absatz schreit. Aber ich meine, wir tun unser Bestes, das zu verstehen, ne, Konzepte anzubieten, die Menschen dann halt doch kaufen. Und wir positionieren uns klar im Premium-Segment, was uns jetzt nie zum Massenmarktführer machen würde. Ich sage immer gerne, es fahren viel mehr Skodas auf der Straße als 911er Porsche.
Naja, klar.
Und das ist auch gut so. Aber das sind alles Faktoren, die da reinspielen, die sich in den Absatzzahlen gerade widerspiegeln. Ne?
Ja.
Also das einzig Gute ist, dass die Geschichte keine lineare Funktion ist. Das war die noch nie. Ja?
Ja, ja.
Und jeden Tag, das ziehe ich gerne aus dem Hut, wenn man gar nichts mehr weiß, jeden Tag, wo wir uns in einer schlechten Phase befinden, sind wir wieder einen Tag näher an den guten Zeiten.
Mhm.
Und wird Alkohol verschwinden? Nie.
Nein.
Im Leben.
Glaube ich auch
das
nicht.
Es wird nicht verschwinden. Es kommt ja jetzt auch zum Glück endlich eine kontroversere Diskussion auf, was die gesundheitlichen Aspekte von Alkohol angeht. Das ist halt nicht mehr so einseitig der WHO nachgeplappert wird. Da gibt es ja glücklicherweise Menschen, die sich da auch auf wissenschaftlicher Ebene unabhängiger damit auseinandersetzen. Also nicht dieses Alkoholbashing, das war zum Glück in der Kommunikation diesen Dry January ein bisschen positiver. Und ich meine, wenn die Branche, die für gute Laune und Geselligkeit steht, einen Grundoptimismus, der vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen blauäugig sein darf, an den Tag legt, wer denn dann?
Ja, ja.
Und das denk ist,
ja. Lass uns noch mal ganz kurz so ein bisschen auf euer Sortiment eingehen, weil ihr habt ja auch noch ein tolles Trendprodukt, das ist ja ein Ready-to-Drink, ja? Also auch auf dem Feld seid ihr ja unterwegs.
Absolut. Also wir haben in 25 haben wir eine Markenlizenz abgegeben an Rodius.
Mineralbrunnen.
Also an den Mineralbrunnen mit der Geschäftssparte, wo sich selbst die Can-Filling-Experts nennen. Ist ja eine der größten und etabliertesten Abfüllbetriebe für die Ready-to-Drink-Getränkedose. Ja. Super innovatives Unternehmen, glaubt man gar nicht. Wenn man ins Prohltal fährt, erwartet man auf jeden Fall da nicht so einen Hidden Champion. Das wollten wir immer haben. Ne? Also wir haben immer davon geträumt, haben uns da aber nie selber rangetraut, weil die Dose ist zwar ein ganz tolles Behältnis, aber aufgrund der ja, aber es ist ökologisch gesehen ist es auf jeden Fall nicht so verkehrt. Ne? Also wenn man sieht, dass über 90% allen jemals für die Dose verwendeten Aluminiums immer noch im Kreislauf ist.
Genau.
Und da das ist schon nicht so verkehrt.
Ist auch qualitativ gut für das Produkt, ne? Es ist lichtgeschützt, es ist convenient.
Kommen viele Faktoren zusammen. Ja. Und jetzt glaube finde ich auch, also wenn man sich jetzt eine Flasche Gin für 30 Euro und dann noch 10 Flaschen Filler kauft, ne, also dann nochmal roundabout 10 Euro, dann bist du mit 40 Euro dabei. Wenn du das Produkt vielleicht noch nicht kennst, ist das eine relativ hohe Hürde. So kannst du für 2,99 Euro plus 25 Cent Pfand dir eine Siegfried Gin Tonic Dose, wo wir auch noch komplette Macht über das Tonic Water haben. Und das Mischverhältnis so, dass halt die 10% nicht unterschreitet, ne, dass man nicht im Alkopop ist. Aber ja. Das ist Perfect Surf at its best. Hat auch komischerweise, ne, also für uns ja jetzt nichts Untypisches, direkt in London bester Gin Tonic im Test in der Dose, direkt eine Goldmedaille mit nach Hause gebracht. Das ist ein tolles Produkt. Haben wir aber den Vertrieb abgegeben und also die Markenlizenz abgegeben. Das macht Rodius unter unserer, also wir gucken halt nach dem Produkt und liefern da den Grundstoff im wahrsten Sinne des Wortes. Und findet da bei Rodius statt, ist ein ganz anderes Business als Spirituose. Deshalb bin ich da auch ganz froh, dass wir das nicht selber machen.
Aber es ist ein wichtiger Baustein bei euch, oder?
Ist, finde ich, eine Sortimentserweiterung. Und wenn man uns als Partner in Betracht zieht, habe ich ja vorhin die nationale Relevanz, ne, die Zukunftssicherheit mit alkoholfrei, den Brand-Transfer innerhalb der Kategorien, das sind alles so Checkmarks. Wenn man sagt, ne, so welche deutsche Marke bringt das denn noch mit, ne, dann wirklich auch die RTD-Segmente abzudecken, also das Portfolio und der Blumenstrauß der Sachen, die man anbieten muss, um wirklich eine national relevante Marke zu sein, haben wir alles im Gepäck.
Ja, also um eine nationale Multi-Category-Master-Brand zu sein, um richtig zu sein, yes, um richtig zu leben. Genau. Ihr habt noch ein interessantes Produkt bei euch in der Palette. Das hattest du auch vergangenes Jahr schon mal auf der ProWine vorgestellt. Das ist Wilder. Was habt ihr euch denn dabei gedacht?
Ja, das ist halt der Versuch und da jetzt wirklich der Versuch, deshalb im Handel findet das so gut wie gar nicht statt, weil wir es halt nur denen unter Protest geliefert haben, die es wirklich, wirklich haben wollten. Das ist ja unser Versuch, diesen Gen Z-Faktor. Ne? Die Leute wollen die wollen zwar Wirkung, aber die wollen den Wirkstoff Alkohol nicht so wirklich haben. Und wir haben uns dann, weil wir ja aus den Botanicals kommen, haben wir uns mal angeguckt, was gibt's denn für Botanicals, denen den Wirkungen nachgesagt wird. Und haben da eine Botanical-Mischung gefunden mit Inhaltsstoffen, die auf der einen Seite legal sind, also nicht hier Novel Food oder sowas, weil einfach wäre es ja da THC oder CBD oder irgendwas reinzumachen, was man in anderen Ländern darf, aber in Europa aus gutem Grund nicht. haben dieses Produkt dann, also nebst den Botanicals, auch noch mit einer ganz, ganz, ganz brachial brutalen Menge an Koffein und Vitamin B6 und Magnesium angereichert.
Klingt nach einem Konzentrat.
Ja, das ist, also wenn man jetzt in die Definition geht, Konzentrat stimmt ganz, ganz genau, weil, also Getränk ist es wieder mal nicht, das ist ganz klar, wir haben eine 32 Milligramm pro 100 Milliliter, wenn es nicht kaffeebasiert ist, Koffeingrenze, die haben wir um ein viel, vielfaches überschritten, um die 130 Milligramm pro 100 Milliliter drin, das wäre also als Getränk gar nicht verkehrsfähig. Mhm. Deshalb auch die Warnhinweise da drauf, ne, auf keinen Fall pur trinken und immer schön mischen, ne, aber das ist ja bei unseren anderen Produkten auch nicht anders, also da müssen wir uns gar nicht groß umstellen in der Kommunikation, aber was halt wirklich anders ist, ist, anstatt nur wegzunehmen, haben wir hinzugefügt, nämlich andersartige Wirkstoffe. So, und das, ich meine, wenn es einfach wäre, wird es wahrscheinlich auch wieder jeder machen. Ne? Das darf man natürlich dann auch wieder nicht in dem Sinne kommunizieren. Man kann es nur implizit versuchen, irgendwie den Menschen näher zu bringen. Aber da experimentieren wir rum. Da gucken wir, dass wir das an den Mann und an die Frau bringen. Aber das Schöne ist, irgendwie hat das Produkt den Weg gefunden zu Konsument.at. Das ist der österreichische Stiftung Warentest. Mhm. Die haben das getestet und die sind unabhängig. Also wie diese Magie, die im Stiftung Warentest steht. Man hat immer Angst, was dabei rauskommt, wenn heißt, ist getestet worden, unabhängig. Aber wie nicht anders zu erwarten, haben alle Tester gesagt, das wirkt. Ja, sie fühlen sich leicht angetrunken, ja, und redselig. Was Besseres kann einem nicht passieren. Das Produkt würden wir dieses Jahr gerne auch in dem ein oder anderen Handelskonzept mal ausprobieren. Aber das ist unser innovatives Spielfeld, was wir bespielen, und das ist so neuartig und so andersartig, dass da Siegfried an der Seite auch nur klein drauf steht.
Ja,
das erste Mal, dass es nicht so riesig drauf ist, aber das ist total spannend. Das war ohne Rabatt bei uns im Onlineshop, den wir wirklich nur für Produktaktivierungen und Einzelimpulse nutzen, um ein neues Produkt schnell unters Volk zu bringen, um dann im Handel den Nachkauf zu erzeugen. Da war das letztes Jahr nur um die Versandkosten reduziert. Und ist mit 19,90 € jetzt auch nicht gerade günstig. Aber wenn man aus der Perspektive guckt, unser erfolgreichstes Produkt in unserem eigenen Onlineshop. Also sehr, sehr, sehr spannend, super nischig. Also jetzt muss man dazu sagen, unser eigener Online-Shop, der ist halt wirklich nicht auf Massenmarktgeschäft ausgesetzt. Ist wirklich nur aus, den haben wir, damit wir den haben, aber immer, also Versandkosten werden da bezahlt und sowas, da fuschen wir nicht in den Handel rein.
Das aber Raphael, wär
kontraproduktiv.
Was ich bei Wilder so interessant finde, ist ja eigentlich eher der Ansatz. Ne? Also ich hatte dich ja auch schon mal gefragt, warum Leute Alkohol trinken. Kannst du dich noch daran erinnern? Und da hast du irgendwie gesagt, naja, es kommt ja gar nicht so sehr auf den Geschmack an. Ihr habt da, glaube ich, auch eine Marktforschung bemüht. Es hat was mit der Wirkung zu tun. Die meisten erwarten was.
Ja, das ist, also das, ja klar, also das
oder
kann
warum
man,
trinkt
dem,
man Alkohol?
Ja, wer jetzt sagt, wirklich nur aus geschmacklichen Gründen, das weiß ich nicht, ne? Weil wenn ich jetzt, nehme ich mir unseren Wonderspritz, der halt alkoholfrei ist, aber exakt, also wirklich auf den Punkt, da kann, also so schmeckt wie das italienische Vorbild. Trinke ich den so? Nee, ja, es fehlt halt was. Ne? Es fehlt was. Und es gibt ausreichend Menschen, die sagen, trockene Alkoholiker, schwangere, stillende, Leute unter Medikamenten und sowas, riesig viele Menschen. Ja? Und wenn das am Ende 6-10% werden, der Sprit, dann bildet das ab. Ja? Die nicht dürfen und sowas, ne? Das ist ja das Ziel. Da aufzuschließen. Der Rest der Menschen trinkt zumindest gelegentlich. Ja, und das nicht, um sich aus dem Leben zu ballern, ja, sondern das, weil der erste Schluck Wein, und heute ist glücklicherweise, während wir aufnehmen, ein super sonniger Tag hier im Rheinland, hier scheint die Sonne rein und sowas. Wenn ich an Frühling denke und wenn es dann wieder länger hell ist und man trifft sich abends in der Gastronomie, sitzt draußen vielleicht bei einer Pasta und trinkt den ersten Schluck von der Weißweinschorle. Ja, oder Spirituose oder ein Bierchen, was auch immer. Dann macht das was mit einem. Ja, das gibt diese Entspannung, das gibt diesen positiven Effekt, der ja auch, also wenn man da den Mediziner, bin ich ja keiner, aber glauben kann, gesund für Herz-Kreislauf ist, weil halt weniger Stress. Ja, so, das ist, dafür wird Alkohol auch konsumiert. Und ich würde sagen, also toi, toi, toi und hoffentlich und hier knock on wood, dass das auch der Hauptantrieb ist, nicht um sich zu betrinken, ja, sondern um diesen Effekt mitzunehmen. Ne? Diesen entspannenden, locker machenden und das im gesunden Maß. Ne? Also wie würde die Angelika Wieskenpick vom BSI sagen, der maßvolle Genuss.
Richtig,
ja?
So, richtig.
Das ist der Grund. So, und das wiederum kriegen wir halt mit diesen Generation 1 Non-Alk, mit unserer Wonder Range, das bekommen wir nicht hin.
Aber mit Wilder.
Aber mit Wilder.
Ja, so, also, und, weil ja diesen Effekt, diese Erwartungshaltung, ja, also diesen,
ne, genau, da sind, ne? Da sind Sachen drin, die seit aberhunderten Jahren in diversen Kulturen genau für diese Zwecke eingesetzt werden. Ist jetzt nur eine andere Herangehensweise, weil Alkohol, das sediert ja das Gehirn, ne? und diese Stoffe, die wir verwenden, die knipsen das Hirn an den entsprechenden Stellen an, oder sagt man ihnen zumindest nach, ist wissenschaftlich und nicht so bewiesen, dass man damit in Health Claim verordnungskonform rausgehen darf.
Aber sie betäuben nicht.
Aber die betäuben nicht. So, und das ist halt ja ein Schritt, das ist Versuchsfeld, das ist ein Produkt, so wie wenn man, also Zeitreise, ja, so ein bisschen Zeitreise gibt's halt jetzt schon. So, und das ist interessanterweise, gibt's Zielgruppen, die das, dem muss man das 0,0 erklären.
Die verstehen das sofort.
Die flippen da, also die flippen voll aus. Ich habe gestern noch gesprochen, da meinte jemand, ja, die 19-jährige Tochter sagt, das ist ja genial, das ist ja irre, ja. So, ja, und für die machen wir sowas.
Okay.
Und dafür,
legal.
Ich glaube, ganz legal. Und ich glaube, wir können das, ne? Also, und wir sind auch diejenigen, die sich sowas trauen und da keinen Schiss vorhaben, mal andere Wege zu gehen. Und ja, ob das jetzt ein Riesenerfolg ist, ob das der Weisheit letzter Schluss ist, wird man sehen, ja, aber es ist auf jeden Fall ein Spaßprodukt, was auf jeden Fall eine Relevanz hat, wenn man da der Marktforschung trauen darf. Mhm.
So, jetzt sind wir noch beim Thema alkoholfrei schon die ganze Zeit. Und jetzt lass uns gerne nochmal bitte auf Monate schauen, wie Dry January oder Sober Oktober. Welchen Stellenwert hat es für Rheinland-Distillers?
Wir haben uns immer rausgehalten, ne? Wir haben uns immer rausgehalten und haben gesagt, so, ja, ne, also da in diese Kerbe hauen wir nicht rein, weil wir ja für, ist eigentlich egal, was du trinkst, ne, mach wie du willst, stehen. Ja? So, deshalb passt diese Kommunikation überhaupt nicht in unseren Blumenstrauß der Messages, die wir rausschicken wollen. Heißt aber nicht, dass das nicht super wichtig ist. Wir haben letztes Jahr den Wonderspritz gelauncht und quasi im Dry January eingeführt. Dieses Jahr haben wir auch nochmal investiert und haben großflächig Produktsampling gemacht, weil natürlich das ist der Moment, wo die Menschen, angetrieben durch die mediale Präsenz dieses Themas, vielleicht in der Situation sind, Sachen ausprobieren zu wollen. Das haben wir, das nutzen wir aus, diesen Schwung, ja, aber sehen da jetzt, also verdienen wir nicht Geld mit. Ne? Also okay. es ist günstiger, da Werbung zu machen. Mhm. Ne? Und der Absatz, klar, wird der im Handel auch was stärker sein. Also wir sehen immer inzwischen eine Bevorratung Ende Dezember, ja, und dann wieder einen Nachkauf Ende Januar, mhm. der über das Normalmaß hinausgeht. Und ansonsten ist das jetzt eigentlich wäre es ja schön, wenn das ein ganz normaler Monat wie sonst auch immer wäre. Ne? Es ist halt nur diese Bereitschaft der Menschen, die sind in dem Moment sind die sind die sehr empfänglich für das Thema.
Ja, ja.
Das nutzen wir kommunikativ aus, weil also in den Werbekanälen, wo wir unterwegs sind, wird das meiste Budget in der Weihnachtszeit verballert. Mhm. Dann wird es im Januar super günstig. Wir sparen uns das im Dezember und springen dann im Januar drauf, machen die Marke bekannt, samplen Produkt rein und wir wissen, dass die Menschen unsere Produkte sehr gut finden und die dann im Handel wieder nachkaufen. Also das ist dann, wir nehmen da niemandem was weg, sondern spielen den quasi komplett in die Karten, machen Brandbuilding, investieren in der Zeit und das ist so unser Dry January. Der Sober Oktober zum Beispiel, spielt gar keine Rolle. Gibt es einen leichten, also wirklich minimal interessiert. Ja. Aber da füttern wir für einen Dry January die Algorithmen an und die wir dann im Dry January abgreifen. Also wer im Oktober, auf Sober Oktober
ist ja noch nicht so in aller Munde.
Ist ja noch nicht so in aller Munde.
Nee,
ist auch gut so. Mhm. Also weil jetzt kommt ja als nächstes, ne, wir haben ja jetzt 14 Tage Karneval quasi und dann geht's ja schon in die Fastenzeit.
Ja, ja.
Dann kommt ja die sagen, Mensch, ich bin doch hier, ich nehme am gesellschaftlichen Leben teil nach Weihnachten geht's bei uns im Rheinland zumindest in Karneval. Wenn ich jetzt hier die Abstinenzzeit mache, dann nehme ich mich komplett aus dem gesellschaftlichen Leben raus. Da gibt es die nächsten Fasten dann wieder, ne? Und dann geht's Ostern dann auch wieder vorbei und dann geht aber auch schon die Spritzsaison los. Also das sind so die Zyklen, die wir aber wirklich, da sind wir ganz entspannt, weil wir halt wirklich nicht, wir sind nicht angebotsgetrieben und wenn es Angebote von unserer Seite gibt, dann haben die immer ein deeper Meaning. Ja? So, jeder, der jetzt ein gutes Produkt in der heißen Phase günstig kauft, der hat das so lang und so explizit probiert, dass er es dann, wenn die Saison kommt, echt und zum vollen Preis kauft. Also das ist der Mechanismus, der da in den letzten Jahren sehr gut bei uns funktioniert hat.
Okay, also kann ich festhalten, dass Dry January bei euch ungefähr den gleichen Effekt hat wie für die Schaumweinbranche Silvester?
Ach, das kann man wahrscheinlich so sagen. Es war ein saisonaler Peak. Ja,
genau.
Es ist absolut ein saisonaler Peak.
Also ist schon wichtig
Peak.
Für euch.
Natürlich, weil halt die Menschen halt da zu dem Moment, ne, das ist der Moment. Ja?
Genau.
Was bei uns natürlich noch schwierig ist, es ist ja total leicht zu sagen, gar nichts zu machen, also ins Extrem zu schwanken, ja, ist ja viel, viel einfacher, als zu sagen, ich ersetze jetzt, ne, oder ich probiere jetzt mal was anderes, weil ich kenne das von mir, wenn ich so einen guten Vorsatz habe, dann kombiniere ich das und dann macht man auch noch was für die Figur und dann lässt man eher komplett weg. Ja, so, und deshalb finde ich den ja persönlich gar nicht so cool, den Dry January, ne? Das ist also der vernünftige Umgang mit dem Produkt Alkohol, der ist wichtig, aber aus Markensicht, man lässt halt auch ganz schnell komplett weg, ne? Das darf man nicht vergessen. Deshalb nutzen wir das halt aus. Wir sagen halt nicht, jetzt hoffen wir da drauf, dass das der absatzstärkste Moment ist, sondern nee, ganz im Gegenteil. Wir drehen das um. Wir nutzen die Bekanntheit oder den Drive, den die Menschen haben. Und auch wenn es um kommunikativer Natur geht, ich bin ja auch gern gefragt für irgendwelche Meinungen zu dem Thema alkoholfrei. Das
ja,
ist dann natürlich auch, hat dann natürlich auch Hochsaison und davon zehrt man dann das ganze Jahr. Ne? Weil es halt, wie gesagt, ist ja kein, okay, kein Entweder-Oder, kein Schwarz und Weiß, sondern ein paralleles Nebeneinander.
Na, das ja, ist, ja. Aber es ist ja eh schon wichtig, ne? Also das hast du ja vorhin auch gesagt, dass die alkoholfreie Sparte bei euch schon das ganze Jahr über ein entscheidender Faktor ist. Ne?
Wenn das anders wäre, also ich war gerade noch vor ein paar Tagen hier bei Lamberts, bei der Printenparty. Bei der Printenparty, ja, der hat wirklich ein zeitlich begrenztes Geschäft, ne?
Ja, das stimmt.
Da ist dann Druck am Kessel. Wenn es dann nicht läuft, dann hat der ein Problem. Also,
aber der versucht ja schon Alternativen herzustellen. Ich kenne ihn ja, ne? Das ist ja der Herr Bühlbecker, ist das ja, glaube ich, ne?
Richtig, genau.
Ja, kenne ich ja.
Professor genau. Bühlbecker.
Professor Bühlbecker, ja. Genau, der ja auch versucht, ja, sozusagen über die saisonalen Punkte hinaus Produkte herzustellen aus der Printen- und Lebkuchenwelt.
Aber das Schöne ist so in der Spirituose und alkoholfrei, alkoholisch, die sind die Zyklen, die verschwimmen, ja, oder das Gesamtbild ist dann ein verwaschenes. Wenn das eine keine Saison hat, hat das andere ein bisschen mehr Saison, und wir tun alles daran, dass das generelle Niveau nach oben geht. Ja,
so, das. Letzte Frage an dich. Welche Ziele habt ihr euch mit Rheinland Distillers jetzt für die Zukunft noch gesteckt? Was gibt's Neues von euch? Oder was kann man erwarten von euch?
Ja, also ich glaube generell und so auf der Metaebene machen wir genau das weiter, was wir die letzten Jahre gemacht haben. Das heißt, was kann man erwarten? Bestimmt keine Langeweile und keine Stagnation, weil wir immer hinhören, wir gucken immer hin und wir versuchen agil zu bleiben, und das wird sich dieses Jahr nicht so sehr in neue Produkte übersetzen. Also antizyklisch haben wir glücklicherweise die Chance, nochmal was im voll alkoholischen Gin zu machen. Mhm. Eine Innovation, die wir in die 0,5er Flasche bringen. Also wir haben es, habe ich ja vorhin gesagt, wir hatten so einen Winter-Gin mit der Deutschen Bahn. Ich glaube, da könnte das für eine andere Jahreszeit, zu einer anderen Jahreszeit nochmal was kommen, was wir dann aber auch in die große Flasche bringen. Da haben wir nämlich total Bock drauf. Das ist ein Konzept, das haben wir schon länger in der Schublade, haben das aber aus strategischen Gründen nie rausgezückt. Jetzt könnte sein, dass da was kommt, aber jetzt nichts, was die Welt aus den Angeln hebt. Ne? Also das ist auch da mit 80% alkoholfrei ist unser Fokus genau in diesem Segment. Da haben wir letztes Jahr in Sortimentsbreite investiert. Damit müssen wir dieses Jahr arbeiten. Ne? Wir können eine kleine Firma, ne? wir können nicht alles mit der Marktmacht umsetzen, was wir gerne machen würden. Also Wilder wird einem wahrscheinlich häufiger über den Weg laufen. Aber ansonsten arbeiten wir dieses Jahr das ab, was wir uns letztes Jahr vorgelegt haben. Und das ist eine ganze Menge.
Okay,
ja, das ist eine ganze, man hört sich dann vielleicht so nach wenig an, aber macht natürlich auch wieder, ja, macht man sich keine Vorstellung, wie viel das manchmal ist. Aber es bleibt immer spannend. Mit Sicherheit haben wir auch nochmal eine spannende Kollaboration, wie eine Markenzusammenarbeit, mit was man vorher sich nie gedacht hat, dass es das gibt. Ne?
Ja,
wie sich wahrscheinlich auch damals niemand gedacht hat, dass man mal an die Unterberg-Rezeptur ran darf oder sowas.
Zum Beispiel,
aber haben wir ja auch alles schon gemacht. Nee, also es wird um Siegfried wird es nicht langweilig.
Okay, ihr habt noch ein paar Asse im Ärmel. Wir sind alle sehr, sehr gespannt drauf. Lieber Raphael, ich danke dir für diese tollen Einblicke, für das tolle Gespräch mit dir. War total spannend.
Ja, Pierre, vielen Dank, dass ich hier sein durfte und dass wir uns so lange über dieses Thema unterhalten durften, was ich mit meinem Kumpel Gerald zur Chefsache gemacht habe.
Wunderbar. Euch alles Gute.
Danke
und
sehr.
Bis bald.
Bis bald.
Chefsache. Der Podcast der Getränkezeitung.
Dieser Podcast wurde produziert von wortlieferant.de.